sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Guten Morgen. Es ist Guten wieder ganz. Morgen. Für uns ist wieder 8:30 morgens, kurz nach 8:45. Ich freue mich, dich. Du bist gar nicht im Schlafanzug.
Nee, das sieht ein bisschen aus wie ein Schlafanzug. Aber egal. Ja, ich bin noch in meinem Morgen. Ich habe noch mein Morgengesicht. Das ist nicht so. Ich bin noch ein bisschen zerknittert.
Und hey, so. Du siehst voll fresh aus. Naja. Ich trage auch wirklich, seit März 2020 wirklich auch nur noch Kleidungsstücke, die aussehen wie Schlafanzug.
Ja.
Fantastisch, ey.
Aber ist das nicht das einzig Gute, was diese Pandemie gebracht hat, dass man einfach jetzt nur noch bequeme Dinge an seinen Körper ranlässt?
Ja, total. Und ich musste daran jetzt auch nochmal, es war ganz interessant, es gibt wirklich einen echt, finde ich, super, super, super zweifelhaften Account auf Twitter, der immer so über Männermode twittert, Herrenmode, amerikanische Herrenmode, was eigentlich an sich schon ein Widerspruch in sich ist, aber egal.
Du folgst Joey Laschet. Der bringt jetzt halt jetzt auch ein Buch, ne?
Ich bin ihm echt lange auf Instagram gefolgt, bis ich erfahren habe, wer sein Vater ist. Und dann hatte ich irgendwie überhaupt keinen Bock mehr.
Oh.
Nein.
Du hast viel von ihm gelernt. Ja, hat jetzt ein Buch aus. Irgendeine Style-Bibel quasi.
Ach so, ich dachte, so ein Vater-Sohn-Roman, so wie Matthias Brandt oder wie die Kohl-Söhne. Das fände ich total geil, wenn auf der absoluten D-Ebene
so eine Vater-Sohn-Abrechnung käme.
Total.
Ja, fände ich auch gut.
Die Vater-Sohn-Abrechnung mit Armin Laschet. Papa war immer so fröhlich. Ich konnte es nicht mehr ertragen.
Wäre ein garantierter
schon.
Bestseller. Deswegen diese Hinwendung zur Mode, zur Herrenmode. Einfach
Ich würde mir den Eumel holen.
Klar.
Aber ich kaufe mir jedes Buch, insofern. Es ist ganz kurz wegen Franziska Giffey, meiner Romanfigur und der Jogginghose. Und dieser Typ, Derek. Derek Guy hat also irgendwie, jemand hat sich ellenlang, das ist eigentlich so das amerikanische Äquivalent, darüber aufgeregt, dass Yoga-Kleidung jetzt so alltagstauglich geworden ist. Also quasi das Gleiche, was ich eben gesagt habe, Schlafanzug. Und das war echt mega interessant, weil der Typ dann halt irgendwie geschrieben hat, Digi, quasi alles. Er hat dann so ein Foto von dem Typen geteilt. Das war ein bisschen gemein, der sich über die Yoga-Sachen aufgeregt hat. Und der Typ trägt halt eine Jeans, ein T-Shirt und ein Sakko. Und der Typ sagt halt, pass auf, die Jeans ist eine Bauarbeiterhose aus dem 19. Jahrhundert. Goldgräber und Bauarbeiterhose. Es war wirklich bis vor 50 Jahren undenkbar, das in geschlossenen Räumen zu tragen. T-Shirt ist Unterwäsche und so weiter und so fort. Aber was ich super interessant fand, der klassische Herrenanzug, das Sakko und der Herrenanzug waren halt auch wirklich bis in die 10er, 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts reine Arbeiterkleidung. Und bis Ende des 19. Jahrhunderts hat der nicht arbeitende Bürger hat halt einen längeren Frockcoat, eine Art Frack getragen und hat sich darüber aufgeregt, dass ein Gehrock und dass immer mehr Männer Arbeitsanzüge irgendwie draußen in der Welt tragen. Insofern, Alter, ey, kannst du bitte alles wegschneiden?
Als meine Kinder noch ein bisschen kleiner waren, haben sie es immer als totale Bestrafung empfunden, wenn ich sie gezwungen habe, mal eine Jeans anzuziehen. Weil sie natürlich immer nur Jogginghosen getragen haben. Und wenn wir dann aber mal Omi und Opa besucht haben und
du hast recht.
So, jetzt macht ihr euch mal ein bisschen schön, ne? Jetzt zieht ihr euch mal eine richtige Hose an, keine
Jeans und so. Stimmt.
Und für mich damals war die Jeans natürlich, das war meine Alltagshose. Und wenn ich mich schick machen musste für den Besuch bei Omi und Opa, da musste ich halt eine Stoffhose oder einen Rock oder irgendwas anziehen.
Jedenfalls
nicht die zerrissene Jeans. Die auf keinen Fall. Und die zerrissene Jeans war für meine Kinder schon echt so, wow, jetzt habe ich mich schick gemacht.
Hat dein Vater Jeans getragen?
Ja, Aber wirklich nur in Privatmomenten. Mein Vater war ein großer Krawatten- und auch Anzugträger. Und
ich glaube, unsere Väter hätten sich gut verstanden. Du weißt mein Vater ist großer Fliegenträger. Da hätte es also schon eine gute Gelegenheit gegeben, einander zu utzen. Wie man, glaube ich, sagt man utzen oder uzen?
Das weiß ich, kenn die Vokabel überhaupt nicht.
Also sich halt so ein bisschen, na jedenfalls, und ich kann mich auch wirklich nur erinnern, dass mein Vater hat wirklich nur im Urlaub und auch dann nur, wenn wirklich so, wenn das bodennah stattgefunden hat, also campen oder so, dann tauchte, also ich kann mich an eine einzige Jeans erinnern.
Mein Vater hat auch zum Beispiel nie kurze Hosen getragen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, sagen wir mal, seit ich 10 Jahre alt bin oder so, meinen Vater jemals nochmal in einer kurzen Hose gesehen hätte.
Und das Lustige ist, ich meine, in diesen ganzen, wenn du dir das halt irgendwie anguckst, also diese Kutten und diese Strumpfhosen und so weiter, die bei Star Wars tragen oder dann die Bekleidung bei Star Trek, das ist halt, bei Star Trek sind es Schlafanzüge und bei Star Wars ist es eigentlich Yoga und Aufwärmkleidung.
Ja, die ganzen Superheldenanzüge sind ja auch im Grunde Yoga.
Also insofern ist es genau, die haben die Zukunft 1:1 vorausgesagt. Wir haben heute so ein schwieriges Thema, darum drücken wir uns irgendwie davor herum. Aber wir haben auch noch was ganz Schönes, was wir irgendwie mit
das passt aber mit zu unserem Thema
HörerInnen teilen wollen.
Ja, unser Thema heute ist Erwartungen. Ein großes, ein dreuendes, ein großes Thema. Und wir sind ja voller Erwartung.
Verschleiern, dass du dich nicht vorbereitet hast.
Stimmt, ich habe mich nicht vorbereitet. Aber dafür habe ich so viel persönliche Expertise beizusteuern heute, dass ich das Gefühl hatte, das kann ich wirklich aus dem Ärmel schütteln.
Geil.
Die Nummer. Weil wir nähern uns ja mit großen Schritten der 100. Folge und wir haben ja beschlossen, das hat nur, glaube ich, keiner mitbekommen, weil wir das irgendwie am Ende des letzten Podcasts
schlafen
natürlich alle schon, dass wir die 100. Folge machen wir live. Das heißt, wir wollen irgendwo sitzen und es soll möglichst Publikum da sein, Hörerinnen und Hörer und HörerInnen. Und
in Frankfurt?
Oder Dessau oder Coburg. Nee, in Berlin. Und in Berlin. Das Einzige, was uns dazu noch irgendwie fehlt, ist ein Venue. Und deswegen der Aufruf hiermit an alle sexy und bodenständig HörerInnen, wenn ihr irgendwie eine gute Location wisst, wo man sitzen kann und ihr könnt irgendwie was trinken und wir können irgendwo sitzen und es gibt vielleicht sowas wie eine winzige Bühne und jemand, der sich ein bisschen mit Technik auskennt und so, dann gibt uns doch mal einen Tipp, das wäre total nett.
Es wäre auch schön, wenn das eine Veranstaltung wäre, wo nicht ein Veranstalter von vornherein irgendwie 15-20 Euro Eintritt nehmen würde.
Nee, eher sowas wie, wir machen euch die Kneipe voll und ihr verdient an den Getränken und wir machen da unser Ding. So in etwa ist das gedacht.
Ja, und wenn jemand vielleicht selber einen Zauberkeller ist.
Du bist doch die Konneckis zu diversen Hobby- und Zauberkellern.
Absolut.
Aber die willst du nicht ziehen hier, ne? Da willst du dich nicht drauf. Oh, okay.
Du, die 200. Folge kommt bestimmt.
Na gut, dann sind wir auch Zauberkeller ready.
Sag mal, Stichwort, wir sind total dankbar für Hinweise. Bitte nicht an die Telefonnummer, die es nicht mehr gibt.
Nee. So.
Haben wir eigentlich irgendeinen anderen Kanal? Wir haben ja nicht mal einen Insta-Account oder irgendwas. Sexy und bodenständig existiert quasi wirklich nur als ephemeres Phänomen im Äther.
Du, ich möchte dich unter keinen Umständen davon abhalten.
Okay. Bisher dachte ich, du möchtest nicht, dann mach ich das mal. An dich oder mich und wir sind beide aber tatsächlich auch per Google und per Mail
Find und erreichbar.
Und das ist ganz interessant, weil das schon zum Thema Erwartung gehört, weil tatsächlich, das merke ich dann doch immer bei Buchneuveröffentlichungen, Menschen, glaube ich, erwarten LeserInnen, dass ich ihnen Fragen zum Buch beantworte. Das finde ich ganz schön. Da muss ich echt einen Moment drüber nachdenken, immer bei jedem Buch aufs Neue. Wie stehst du dazu?
Ich kriege nicht so viele Fragen zum Buch. Also grundsätzlich beantworte ich halt Briefe oder nette Nachrichten schon auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ausführlich sind denn die Fragenkataloge, die du wäschekörbeweise zugeschickt bekommst?
Naja, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Mail bekommen, wo einfach so eine, also in so einem Dreizeiler einfach steht, was ein bestimmter Begriff bedeutet. Also da steht halt, dass die Meeresgöttin Ekenekepen Sylt erschaffen hat. Und dann fragt halt der Leser, was bedeutet das?
Und dann bin ja, ich sowas halt würde ich, sowas bin ich halt auch nicht beantworten.
Ich bin auch gar nicht sicher, ob ich es nicht beantworte, aber ich bin irgendwie so, naja, Digi, es bedeutet halt, dass eine Meeresgöttin mit dem Namen, der da steht, Sylt erschaffen hat. Und weil wir uns in der Welt der Wissenschaften befinden, handelt es sich offenbar um eine sagenhafte Gestalt. Und es ist total schwierig, wo ich dann aber auch denke, jetzt sei doch nicht so verstockt. Antworte doch einfach kurz darauf. Du denkst jetzt vielleicht, du denkst jetzt vielleicht, in der Zeit hätte der Kollege das auch googeln können, in der er die Mail geschrieben hat. Er hätte einfach den Namen, den er ins Mail-Formular, offenbar verfügte er über Internet, geschrieben hat, hätte er auch einfach in die Google oder Bing oder was auch immer Maske schreiben können. Gleichzeitig hätte ich natürlich in der Zeit, in der ich darüber nachdenke, auch einfach darauf antworten können. Ich glaube, es ist ein relativ typisches, wenn auch sehr kleines Beispiel dafür, wie unterschiedliche Erwartungen aufeinander prallen, beidseitig nicht erfüllt werden und irgendwie zu Chaos und Verzögerung und Reibungsverlust führen, oder?
Ja, das stimmt. Ja, und wie gesagt, da muss man sich, glaube ich, energiemanagementmäßig tatsächlich einfach fragen, was kostet mich die wenigste Energie, einfach einen Dreizeiler zurückzuschreiben oder mich die ganze Zeit auch ein bisschen darüber zu ärgern, dass der Typ das nicht gegoogelt hat. Solche Fragen kriege ich ehrlicherweise eigentlich nicht. Ich glaube, meine Schriften werfen einfach nicht so viele Fragen auf wie deine. Deine sind einfach komplexer. Ich glaube aber, dass es gar nicht um die Frage an sich geht, sondern da versucht halt jemand irgendwie dir auf eine Art und Weise irgendwie nahe zu kommen und zu gucken, ob du darauf antwortest. Das würde ich glaube nicht, also ich meine, das weiß der wahrscheinlich selber, dass er das hätte googeln können, wenn er in der Lage ist, eine E-Mail zu schreiben.
Ja, das ist interessant, aber das ist, finde ich, genau das Thema bei Erwartungen. Und wenn wir jetzt auch über Erwartungen im Spannungsfeld schreiben, Text erstellen oder wie du es nennst, Schriften.
Hast du ein Anführungszeichen nicht gesehen?
Ach so, nee, habe ich nicht gesehen.
Ich habe es ja oft, ich dachte,
ich habe auch keine der, gemacht. Du hast sie auf der Tischplatte gemacht. Genau. Ja, also, und aber auch natürlich genau, die unterschiedlichen Erwartungen der unterschiedlichen am Schreiben und am Veröffentlichen und so weiter beteiligten Parteien aneinander. Wenn wir, ja, genau, ich glaube, es ist ganz oft das Problem, dass man sich immer dann so versucht, in die andere Partei reinzuversetzen oder es eben auch nicht versucht. Aber dem nähern wir uns jetzt an. Haben sich denn deine Erwartungen, ach nee, es ist eine total bescheuerte Frage. Alter, Alina, wie geht's dir? Wie ist es nach der Feierfolge noch weitergegangen? Tut mir leid, ich wollte jetzt hier so journalistisch fragen, aber es ist wirklich unangebracht.
Ja, du kannst einfach direkt rein in den Schmerz. Letztes Mal haben wir übers Feiern geredet, weil ich auch unter anderem, weil ich mein Manuskript abgegeben habe und ich so, yeah, geschafft irgendwie, ich lasse jetzt los, ich mache jetzt frei und so weiter. Und dann kam die Rückmeldung vom Verlag und die war eher so, ja, schon viel Schönes dabei, aber guck mal hier im letzten Drittel, kackse ganz schön ab und mach doch lieber nochmal neu und so. Und es ist aber eigentlich keine Zeit. Eigentlich hast du nur eine Woche Zeit dafür. Und dann habe ich nochmal, ich würde sagen, 10 Tage lang richtig, richtig krass geschuftet. Also de facto habe ich 3 Kapitel komplett neu geschrieben, 4 Wahnsinn. Andere wirklich heftig überarbeitet. Und ich muss sagen, es hat sich total gelohnt. Es ist wirklich besser. Also alles, was der Verlag gesagt hat, war richtig.
Ja.
Und von den, ich würde sagen, 14 Punkten, die sie, wo sie noch um Überarbeitung gebeten haben, habe ich bei 13 Punkten gedacht, ja, stimmt. War eigentlich noch nicht wirklich gut. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es auch gewusst. Aber irgendwie gehofft, es reicht, aber es reicht halt nicht und jetzt bin ich eigentlich ganz froh. Aber ich habe nochmal richtig, geblutet, ey. Mit allem, was dazugehört, also abgesehen von der Schufterei.
Ja.
Natürlich auch Versagensängste, Angst, Erwartungen zu enttäuschen, schon enttäuscht zu haben, meine eigene Erwartung irgendwie enttäuscht zu haben, deren Erwartung enttäuscht zu haben, dem nicht gerecht zu werden. Also ein schönes Potpourri an Scheiße, kann man sagen. Aber jetzt, vorgestern habe ich die überarbeitete Fassung abgegeben. Jetzt warte ich nochmal auf letztes Feedback und dann ist es hoffentlich wirklich tatsächlich geschafft.
Ja, es ist interessant, weil also ich bin ja der Meinung, das habe ich dir auch schon gesagt, dass es irgendwie, also deine Erwartung, um jetzt mal kurz bei diesem Begriff zu bleiben, vor 2 Wochen, als wir über Feiern gesprochen haben, war ja sozusagen, wow, jetzt ist es erstmal vorbei, jetzt ist es geschafft, jetzt kann man feiern. Und eigentlich finde ich es ja total schön, weil es ist ja eine Tatsache und was deinen emotionalen Haushalt und so weiter angeht, du hattest halt einfach diesen schönen Moment und du hattest diesen schönen Moment des...
der Illusion, ja.
Ja, aber was heißt, das ist vielleicht Illusion, aber andererseits, wenn du dir halt einfach nur Sorgen gemacht hättest die ganze Zeit und gedacht hättest, naja, das dicke Ende kommt noch und so, wie ich ganz oft dazu neige, und dann wäre es gekommen, dann hättest du halt irgendwie... Ich frage mich dann immer, was ist eigentlich besser? Ist es nicht besser, sich zwischendurch auch einfach mal zu freuen? Andererseits, die Erwartung, die du selber hast, das fand ich gerade ganz sehr interessant und bezeichnend, und vielleicht spinnen wir da beide inzwischen oder von Anfang an auch, die Erwartung ist schon, dass du auf den ersten, beim ersten Versuch was abgibst, was eigentlich, woran man nicht mehr viel machen muss. Und das ist natürlich eigentlich eine völlig überzogene Selbsterwartung.
Total, natürlich. Ja, insofern ist das, was passiert ist, ist vollkommen normal und überhaupt nichts Ungewöhnliches. Es ist jetzt eher einfach eine Frage des Zeitmanagements gewesen. Normalerweise hätte ich jetzt vielleicht noch zwei Monate Zeit gehabt und nicht 2 Wochen.
Ja.
Aber
und du würdest sagen, also dass du, wenn du 2 Monate Zeit gehabt hättest, auch wenn du vor der Abgabe länger Zeit gehabt hättest, dann wärst du auf viele von diesen 14 Punkten auch selbst noch gekommen und hättest deine eigene Erwartung erfüllen können? Oder ist es nicht eigentlich, ist es nicht eigentlich, abgesehen von dem Zeitmangel, den ja der, wenn ich das jetzt hier ganz, also ich sage es wirklich in aller, es ist überhaupt nicht kritisch jetzt gemeint, den hast ja nicht du verursacht, sondern der Verlag hat gesagt, schaffen wir den und den Abgabetermin.
Naja gut, und ich habe ja gesagt. Also
ja, okay, stimmt.
Insofern, ich hätte natürlich den, ich hätte natürlich, hätte ich einfach 2 Monate früher abgegeben, hätte ich jetzt noch 2 Monate mehr Zeit gehabt. Also ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, weil ich tatsächlich, glaube ich, mit so ein bisschen Deadline-Druck einfach deutlich fleißiger und kreativer werde und mir dann auch Sachen einfallen, und die haben mich auch wirklich total unterstützt. Also meine Lektorin hat mir wirklich echt die Hand gehalten und bis nachts um 12 da mit mir irgendwie an dem Ding rumgemacht. Also ich kann mich über das Verhalten des Verlags wirklich überhaupt gar nicht beschweren. Im Gegenteil, es ist natürlich irgendwie auch toll, dass die sich da reinknien und sagen,
komm,
da können wir jetzt noch eine Schippe drauflegen. Die könnten natürlich auch sagen, ja gut, nach hinten raus wird es ein bisschen flau, aber uns doch egal, die Leute haben es dann ja eh schon gekauft.
So wäre es, wenn ich einen Verlag hätte.
Ja, wer weiß. Wer liest Bücher schon noch zu Ende? Who cares? Aber das machen die halt nicht, und das ist ja auch toll. Das ist ja auch ein totales Privileg, ehrlich gesagt, wenn sich ein Verlag da so engagiert und reinkniet. Insofern, weiß ich nicht, ob das dann anders gewesen wäre. Ich glaube, die Freude, die ich hatte, die man in der letzten Folge so hört, und meine Erleichterung hat natürlich dazu geführt, dass ich irgendwie, ich habe halt schon so losgelassen und ich habe das Visier so runtergelassen und ich habe schon sozusagen die ganze Luft rausgelassen, und sich dann wieder so hoch zu kurbeln und nochmal so, ich habe lauter schöne Termine gemacht für Massagen und dies und einen kleinen Kurzurlaub und so. Und das dann alles, und sich dann wieder so hochzufahren in so ein jetzt nochmal 2 Wochen durcharbeiten Modus rein zu vorstellen, das war halt hart.
Ja, das verstehe ich. Ich verstehe total, was du meinst. Und ich Es ist interessant, weil eigentlich jetzt, wie gesagt, abgesehen von dem Zeitdruck und abgesehen davon, dass du es nicht aktiv erwartet hast, ist es ja total gut gelaufen. Also eigentlich ist es die ideale Zusammenarbeit. Man gibt was an und ab, man gibt was ab und sagt, so Leute, das ist jetzt bis hierhin, das ist halt das, was ich jetzt in der Zeit zu leisten imstande war. Jetzt seid ihr dran und dann kommt was super Konstruktives und man arbeitet damit und danach hat man ein gutes Gefühl. Das ist eigentlich so wie, also besser kann es irgendwie nicht laufen, außer dass man halt, ja, vielleicht irgendwie, ja, genau. Aber es ist interessant, weil ich hatte mir, du hast es so ein bisschen mitbekommen, glaube ich, weil ich habe nun auch wirklich, also das Buch, was ich jetzt, diesen Essay, den ich jetzt geschrieben habe für eine Winterveröffentlichung über das Thema Hoffnung, da war mir von Anfang an klar, wenn ich versuche, das Ganze so abzugeben, also als ich den Depressionsessay geschrieben habe, wusste ich, das ist jetzt so das, wie ich das darstellen kann. Und ich habe sozusagen auch für mich alle offenen Fragen beantwortet. Das war wirklich meine Eigen- und Alleinleistung dann in dem Moment. Und bei diesem Ding habe ich gedacht, also erstens schaffst du es zeitlich irgendwie nicht. Und außerdem muss ich auch sagen, habe ich, glaube ich, irgendwie auch gedacht, und das ist vielleicht auch nicht nötig. Und also ich werde diesmal, ich werde das, glaube ich, am Montag oder Dienstag abgeben. Ich habe es meine Agentin geschickt und die hat es gelesen und hat ein paar total sinnvolle und bedenkenswerte Sachen dazu gesagt. Und ich bin jetzt darauf eingestellt und erwarte, dass auch die Lektorin das tut. Und es hat sich jetzt so ein bisschen parallel ergeben, weil irgendwie merke ich, wow, so kann man es auch machen, verstehst du? Also ich hatte jetzt zwar nicht so dieses Riesending, yay, und hier ist die große Konfetti-Parade, aber ich hatte so trotzdem letzte Woche, als ich so erstmal fertig war und es an die Agentin geschickt habe und jetzt auch am Montag, wenn ich es an die Lektorin schicke, ich habe schon immer so ein Gefühl so, oh, wie nett, wie schön, happy, bin stolz, bin glücklich, aber ich erwarte irgendwie auch, da kommt noch was und das ist aber auch das erste Mal bei mir so und ich will es, glaube ich, versuchen, das so zu machen in Zukunft, weil das irgendwie ganz gut ist.
Weißt du was, vielleicht entwickeln wir uns doch weiter und werden jetzt auch so First Draft, Second Draft, Dritter Draft, Fourth Draft Autoren.
Also das ist ja das, aber das ist ja das Schöne, dass die Menschen, die uns zuhören, bevor sie einschlafen, uns über die letzten Jahre wirklich bei so einer Professionalisierung auch miterleben durften. Ja. Und das ist jetzt vielleicht die nächste Stufe. Also ich werde sicherlich, ja, genau. Also insofern, ja, also ich versuche so ein bisschen auch aus diesem Ding, ich bin schon so jemand, der so uralten, jetzt merke ich, dass ich so komische Klischees internalisiert habe, so nach dem Motto, ja, der Herr Autor sitzt halt da in seiner Kammer und irgendwann kommt er raus und reckt das Manuskript so Hakuna Matata-mäßig in die Sonne und sagt, und dann...
Ja, hier ist es.
Genau. Und das ist, glaube ich, ja, ich glaube, dass das Quatsch ist. Ich glaube, dass ich zum Beispiel lernen muss, einfach nach 80% zu sagen... Okay, und jetzt nicht nur zu sagen, jetzt weiß ich nicht weiter, sondern einfach zu sagen, ja klar, könnte ich jetzt irgendwie auch weiter wissen, aber es wäre jetzt auch einfach mal interessant zu hören, was die anderen sagen. Vielleicht ist das ganz geil.
Was glaubst du denn, was die Verlage von uns erwarten? Also erwarten die in Wahrheit nicht, dass wir einfach einen druckbaren First Draft abgeben?
Ja, das ist wirklich total interessant. Also ich habe da heute Morgen drüber nachgedacht, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe. Aber ja, im Gegensatz zu dir muss ich meine Gedanken immer so ein bisschen ordnen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich noch nie mit einer Lektorin so richtig oder mit jemandem vom Verlag das Gespräch geführt habe. Keine Ahnung, angenommen, man hat jetzt den Vertrag unterzeichnet, dass man dann mal sagt, was erwartet ihr jetzt eigentlich von mir? Mhm. Also zum Beispiel diese Frage, dass man einfach mal fragt, in welchem Zustand wollt ihr eigentlich, dass man, also ich merke, dass ich das nie so richtig geklärt habe und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich merke, dass ich eigentlich, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem an der Art, wie ich den Beruf immer noch in bestimmten großen Teilen lebe, dass ich nur über meine eigenen Erwartungen nachdenke. Wie ist das bei dir?
Ja, klar, das ist, geht mir ganz ähnlich. Und gleichzeitig, finde ich, hört man ja manchmal Geschichten, wo man irgendwie auch denkt, kann das stimmen, kann das wahr sein? Irgendwie Leute, die halt dann am Ende einen Ghostwriter gestellt bekommen oder wo es dann immer heißt, ja komm, das Buch hat eigentlich in Wahrheit der Lektor geschrieben oder weißt du so. Und da frage ich mich natürlich immer, oder oh, wir mussten ihn nochmal mitnehmen auf irgendeine Alpenhütte und dann haben wir da zusammen gesessen und jeden Tag zu zweit. Ich glaube, dass Bücher auf ganz unterschiedliche Art und Weise zustande kommen. Ja. Und dass wahrscheinlich Verlage da auch ein großes Spektrum haben an Möglichkeiten, aber eben auch an unterschiedlich verteiltem Willen, Leuten Unterstützung zukommen zu lassen oder eben auch nicht, je nachdem, ob sich das halt lohnt oder nicht. Ich weiß es nicht. Da müssten wir vielleicht tatsächlich mal Quellen.
Nein, wir laden keine Gäste ein. Nein.
Nicht Gäste.
Ach so, okay.
Gäste. Soweit kommt's noch. Nein, ich meine, vorher, weißt du, in der Vorbereitung recherchieren.
Oh Gott, mal, dann eher Gäste.
Jemanden mal unter drei Fragen. Was flattern euch eigentlich sonst so für Manuskripte ins Haus und wie geht ihr damit um und was erwartet ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich von uns?
Ja, es ist interessant, weil ich heute Morgen dann auch mit Diana, die ja nun auch zweimal ein Buch geschrieben, veröffentlicht hat, darüber gesprochen habe und Diana, Diana meinte, dass sie es schon auch so sieht, dass das Problem halt ist, das knüpft an diesen Gedanken, dass es halt immer verschieden ist von dir an, dass man ohne jede Erfahrung da irgendwie so reinstartet und gleichzeitig halt total isoliert ist, weil man das ja in den meisten Fällen alleine macht und dass aber gleichzeitig halt auch diese Erwartungen beziehungsweise das Prozedere individuell so verschieden ist, dass man überhaupt das von vornherein eigentlich auch nicht lernen und sich nicht darauf vorbereiten kann. Und um das jetzt weiterzuführen, ich glaube, irgendwann denkt man halt, dass so wie man es selber macht und dass so wie man es selber erlebt hat, dass es halt sozusagen normal ist, weißt du, und man groovt sich dann da irgendwie so ein. Und vielleicht sollte man das wirklich mal aufbrechen und das viel, also auch im individuellen Fall, viel mehr abklären. Mhm. Also zum Beispiel die Frage, was erwartet ihr, beziehungsweise was ist euch eigentlich am liebsten? In welchem Zustand wollt ihr denn das Manuskript haben? Und vielleicht sagt die individuelle, also ich habe solche Gespräche zwar schon auch geführt, aber nie so mega, mega, mega konkret, dass ich die Frage gestellt hätte, in welchem Zustand möchtest du eigentlich am Ende des Manuskripts? Soll das aus meiner Sicht perfekt sein oder ist es dir sogar lieber, wenn du so ein 80%-Ding kriegst?
Ich glaube, dass ihnen das steuern kann. Ich weiß es nicht. Was glaubst du?
Ich glaube, dass ihnen auf alle Fälle das Zweite lieber ist. Ich finde das total toll.
Ich würde ja immer denken, dass ihnen am liebsten wäre, sie hätten möglichst wenig Arbeit damit, aber
guck mal, wir wissen es wirklich null.
Wir wissen es wirklich nicht. Ich glaube aber, dass sich zum Beispiel auch relativ viele wechselseitige Enttäuschungen aus diesen irgendwie nicht ganz geklärten Erwartungen ergeben, weil es hat ja jetzt irgendwie in diesem Frühjahr, finde ich, hat so ein paar so in der sogenannten AutorInnen- oder Literatur-Bubble auf Insta und Twitter und so weiter, hat so ein paar Themen gegeben, wo man das Gefühl hatte, da sieht man ganz gut, wie das so clashed. Also es gab zum Beispiel diese eine Sache, dass Kiwi, Kiepenheuer und Witsch, so einen TikTok-Kanal hat, unverlangt eingesandt, ist da eine Rubrik gewesen, die haben sie jetzt gecancelt, aber die gab es halt ganz lange, wo halt immer so ein bisschen lustige kurze Filme aus unverlangt eingesandten Manuskripten so Clips gemacht wurden, wo halt daraus vorgelesen wurde. Und es kam halt so rüber, so nach dem Motto, guck mal, diese ganzen Idioten, die hier irgendwelche Manuskripte hinschicken und noch irgendwie was dazu schreiben, so nach dem Motto, hier könnt ihr haben, aber ich will 10.000 Euro dafür oder so. Und sich darüber so ein bisschen lustig machen. Mhm. Und dann irgendwann eben AutorInnen gesagt haben, sorry Leute, das geht nicht. Das ist total respektlos. Und jeder, der ein Manuskript an einen Verlag schickt und vielleicht nicht ganz den Habitus und die Sprache beherrscht, wie man sowas angeht, oder halt auch nicht weiß, welche Wege es gibt, ein Buchmanuskript an einen Verlag zu bringen. Man kann die Leute nicht so vorführen. Es ist ja trotzdem was, wo sich jemand Mühe gemacht hat. Und ich glaube, das ist das Ding. Für uns ist es halt das eine Ding, an dem wir seit einem Jahr oder zwei oder fünf oder so arbeiten. Mhm. Für uns ist es halt, hat es halt eine irre Wichtigkeit und eine totale Größe. Und im Verlag, je nach Verlagsgröße, ist es halt einer von 200 Titeln, die halt irgendwie im Frühjahr erscheinen. Und ich glaube, aus dieser Diskrepanz entsteht ganz schön viel Frust.
Ja, also ich glaube, es gibt auch so eine Art von, wie soll ich sagen, also ich habe auf der individuellen Ebene bei allen LektorInnen, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe und Menschen in den Verlagen, immer sehr viel so Empathie und Einfühlungsvermögen und so weiter erfahren, aber
total,
so,
ja, klar.
Aber die Struktur an sich oder das ist die Institution an sich entwickelt dann halt auch so eine Eigendynamik, die sich dann zum Beispiel in, ach, es wäre doch eine gute Idee, aus Coverlettern von unverlangt eingesandten Manuskripten zu zitieren. Das ist dann ja eher weniger eine individuelle Entscheidung. Und genau, da drückt sich dann sozusagen so eine systemische Diskrepanz irgendwie aus. Da gebe ich dir total, da gebe ich dir total recht. Also besonders, ich will es nur noch mal kurz unterstreichen, was du gesagt hast, also in meinen eigenen Worten noch mal wiedergeben. Das war dieser eine Kommentar, der wirklich besonders wütend machend und herzzerreißend war, wo halt eine Autorin, war es glaube ich, geschrieben hat, hab was Ähnliches erlebt. Ich habe mal was eingesandt und habe dann irgendwann in einem Zeitungsartikel über unverlangt eingesandte Manuskripte gelesen, jemand aus meinem Brief zitiert hat und ich werde nie wieder irgendwo ein Manuskript hinschicken. Das war's. Das ist jetzt 10 Jahre her oder irgendwie sowas. Ich spinne es ein bisschen aus. Und das ist halt dann, da ist glaube ich, das will niemand wirklich, niemand Individuelles, aber ja genau, dieses System, der verursacht es dann.
Ja. Ja, und das halt auch aus der Tatsache, dass ein Verlag halt ein Wirtschaftsunternehmen ist und in allererster Linie ein kaufmännisches Unternehmen und kein künstlerisches.
Ja, das ist wirklich interessant, weil das ist eine andere Sache, die Diana mich heute erinnert hat. Also wir haben Kester Schlenz, den du auch noch kennst, der vor deiner Zeit Kulturressortleiter bei Brigitte war und dann zum Stern gegangen ist und in meiner Welt so der Erste war, der angefangen hat, erst erzählende Sachbücher und dann auch Romane zu veröffentlichen. Und der hat damals Diana auch so ein bisschen beraten, als sie ihr Apothekerin-Buch, ich glaube, ich habe da was für sie, geschrieben hat, und er hat damals zu Diana gesagt, dass dieser ganze Vorgang von ganz schön viel Sachen überlagert ist und dass es da ganz schön viele Schichten drauf liegen und dass, wenn man das alles abträgt, dass am Ende halt übrig bleibt, dass es ein Geschäft ist und dass man sich das immer wieder, weil es halt auch so viele Gelegenheiten gibt, persönlich gekränkt zu werden, andere persönlich vielleicht zu kränken und sich Gedanken zu machen. Es ist echt wichtig, sich das immer wieder, also beim eigenen Erwartungsmanagement, finde ich, das sich immer wieder bewusst zu machen, auch wenn es sich für uns natürlich die meiste Zeit, die wir daran arbeiten müssen, wir es vergessen, dass es nur ein Geschäft ist. Mhm. Weißt du, das ist so crazy.
Ja, ja, klar.
Aber in dem Moment, wo es dann hart auf hart kommt, müssen wir uns wieder daran erinnern. Also es ist auch nicht einfach, aber es stimmt, findest du nicht?
Ja, total. Manchmal hilft es ja auch ein bisschen, so die Emotionen rauszuhalten.
Genau.
Finde ich, wenn man sich selber daran erinnert, dass, es ist halt keine Ehe, es ist auch keine Freundschaft, sondern es ist eine Geschäftsbeziehung und als solche muss man sie halt vielleicht dann ab und zu auch behandeln. Mhm. Also auf beiden Seiten.
Du hast von diesen Social Media Diskussionen in diesem Frühjahr erzählt. Und es gab ja dann auch so ein bisschen, ich sag mal, wertfrei Diskurs, der so in die Richtung ging, ja, aber AutorInnen haben ja oft auch ganz falsche Erwartungen an die Verlage und ganz ganz seltsame Vorstellungen und was so ihren eigenen Status, die Bedeutung ihrer Bücher und so weiter und so fort angeht. Und magst du vielleicht den Ball, den ich dir zugespielt habe, an dieser Stelle irgendwie aufnehmen, verwandeln, zurückdribbeln? Ich habe das gelesen und es war interessant, weil es ja auch viel dann so darum ging, naja, AutorInnen wissen gar nicht, dass es ist halt einfach so, es gibt wahnsinnig viel, also in dem amerikanischen Markt heißt es Mitlister, bei uns weiß ich gar nicht, wie man das nennt, vielleicht
Fülltitel.
Fülltitel, danke. Füllmasse wollte ich gerade, Fülltitel. Ja. Und als Autor denkst du halt irgendwie, ja, ich bin hier irgendwie, das ist toll und wichtig und ich habe 5 Jahre daran gearbeitet und du bist aber im Verlag Fülltitel. Und dann clashen natürlich die Erwartungen.
Ja, total. Ich habe das gelesen und es hat mich irgendwie auch geärgert, weil ich es so, ja, das mag, also das, ich glaube aber, dass die allermeisten Leute, die das professionell machen, schon wissen, dass es so ist. Aber es ist natürlich trotzdem verletzend, wenn man das Gefühl hat, ich habe ja jetzt zwar 3, 4 Jahre an dieser einen Geschichte gearbeitet, aber euch ist es in Wahrheit komplett wurscht, was ich hier gemacht habe. Das ist trotzdem eine Verletzung. Es gab dann in dem Zusammenhang, gab es auch, ich glaube auf Instagram war das, vom Hansa Verlag, die haben so irgendwie so ganz lustige Slides gemacht aus ihrer Vertreterkonferenz. Mhm. Also die Vertreterkonferenz ist, für alle, die dies jetzt vielleicht nicht wissen, die VertreterInnen, für Buchverlage sind diejenigen, die sozusagen das Bindeglied zwischen Buchhandel und Verlag sind. Also die gehen halt mit dem Verlagsprogramm in die Buchhandlungen, die großen Ketten, aber eben auch in die kleinen und stellen das Programm vor. Und die sind deswegen natürlich wahnsinnig mächtig. Also wenn die sagen, der Titel interessiert uns nicht oder das Cover ist nicht schön, dann hat es durchaus Auswirkungen sowohl auf die Arbeit des Verlags als eben aber auch auf den Erfolg des Buches. Und in diesen Insta-Slides wurde da halt so ein bisschen launig aus diesen Vertreterkonferenzen zitiert irgendwie. Das Buch, hier dieses Buch verstehe ich nicht. Boah, nee, das Cover geht gar nicht, der Titel ist doof und so weiter. Und das war ganz interessant, weil halt, glaube ich, viele Leute aus der Branche, die in Verlagen arbeiten, für die das eine wahnsinnig anstrengende Konferenz ist, gesagt haben, hahaha, ja, genau so ist es. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, aber für die AutorInnen, die genau wissen, das war die Vertreterkonferenz, in der über mein Buch gesprochen wurde, an dem ich lange gearbeitet habe, und in dieser Konferenz entscheidet sich halt auch ein bisschen, welchen Stellenwert dieses Buch bekommt und ob die Vertreter sich für dieses Buch einsetzen oder nicht. Und wenn ich dann so heitere Insta-Slides darüber lese, wo halt auch so ein bisschen sich drüber lustig gemacht wird, dass dies und das halt irgendwie nicht so richtig gut ist. Mich hat es irgendwie komisch angefasst.
Ja, wobei da muss ich sagen, da sehe ich genau das Problem. Also ich glaube, das wäre einerseits eine Chance gewesen, eben auch wirklich mal zu vermitteln und auch den der Öffentlichkeit beziehungsweise AutorInnen zu vermitteln, ja, wie das dann halt einfach die Realität, genau dieses, naja, klar, am Ende bleibt halt ein Geschäft. Ja. Aber ich gebe dir total recht, man hätte sich halt etwas mehr Mühe geben und das Ganze sozusagen exemplarisch machen müssen. Also so läuft es übrigens. Also da hätte man halt sagen müssen, wie so eine Typologie, bei der Vertretertagung gibt es immer das eine Buch, wo keiner das Cover versteht, dann gibt es das andere Buch. Mhm. Nur dass es in dem Fall, genau wie du sagst, für jede Autorin in diesem Verlag identifizierbar war, welches Programm das ist, und dass jede eingeladen war, sich zu überlegen, ach du Scheiße, geht's da um mich? Ja. Das ist dann wieder so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, da ist so, ja, da hat halt so die Institution, die auch auf den sozialen Medien sich präsentieren muss, ist einfach darüber hinweggegangen, was vielleicht menschlich irgendwie schön gewesen wäre.
Ja, oder hat sich da vielleicht nicht so viel Gedanken drüber
gemacht. Genau, das meine ich damit. Das passiert dann halt einfach.
Wild, aber sowas.
Ach ja, ich hätte, wenn das jetzt Rowohlt oder BTB gewesen wäre, hätte ich da auch gesessen und hätte gedacht,
Ja, ich hatte einen sehr konstruktiven und netten Austausch darüber mit einem der Verlagslektoren, der mich gebeten hat, nochmal genau zu erklären, warum ich das doof finde. Und das war sehr nett und konstruktiv. Und ich glaube, daraufhin haben sie da irgendwie intern auch nochmal drüber gesprochen. Insofern, ich glaube, darüber muss man halt einfach etwas, klarer und öfter und vielleicht auch wertschätzender im Gespräch bleiben miteinander, dann funktioniert das auch.
Ja, total, total. Und mich hat an diesem Twitter-Thread, wo es so ein bisschen darum ging, Autoren, letztendlich war für mich die Botschaft, und ich weiß nicht, ob ich das missverstanden habe, in diesem Thread, von dem ich erzählt habe, der von Carla Powell stammte. Für mich war so ein bisschen die Botschaft, dass auf der AutorInnenseite es oft an so Realismus fehlt, was die Einschätzung der eigenen Bedeutung, der eigenen Rolle, der eigenen Wirkung und so weiter und des eigenen Buches im Verlag angeht. Und dass es im Grunde genommen für alle Beteiligten einfacher wäre, jetzt fange ich an rein zu interpretieren, wenn es halt auf der AutorInnenseite mehr Realismus und vielleicht auch mehr Verständnis dafür gäbe. Ich glaube aber umgekehrt, dass es auf der Verlagsseite wirklich da fehlt halt auch so ein bisschen Realismus, finde ich, für die, also es gibt eine wenig realistische Wahrnehmung dafür, wie halt der Arbeitsalltag und die Erwartungen und so weiter von AutorInnen wirklich sind. Und gerade so, ich meine, natürlich wirst du auch verrückt als Lektorin, wenn du heutzutage 20, 30 Titel in irgendeinem Stadium betreust und dir die ganze Zeit darüber Gedanken machst, dass für wahrscheinlich 15 dieser 20, 25 AutorInnen wirklich irre viel an diesem Buch hängt. Das, klar, natürlich, das ist krass, aber andererseits,
das Mächteverhältnis, das Kräfteverhältnis ist halt so ungleich verteilt. Genau. Ich meine, die allermeisten Leute arbeiten in diesem Beruf halt mega prekär. Und für den Realismus und die Coolness zu sagen, ich weiß schon, ich bin hier irgendwie Fülltitel, ist mir auch egal. Mhm. Dafür finde ich, kriegt man nicht genug Geld. Also, und ganz oft wird die Tatsache, dass man nicht besonders viel Geld kriegt, damit einem ja auch so ein bisschen versüßt, indem auch bestimmte Erwartungen geweckt werden. Also indem einem gesagt wird, Vorschuss nicht so doll, aber dafür wirst du bei irgendwelchen Preisen eingereicht oder dafür machen wir dies für dich und dafür bist du dann, stehst du da und da im Programm und wir knien uns voll rein und so weiter. Also das ist ja auch irgendwie so eine wechselseitige Kiste, bei der aber am Ende die AutorInnen irgendwie immer am kürzeren Hebel sitzen, weil sie prekärer beschäftigt sind und in den prekäreren Umständen ihrer Arbeit nachgehen als die festangestellten Mitarbeiter eines Verlags.
Zumal du ja wirklich, wenn du als Autorin wirklich realistisch betrachtest, dass du Fülltitel bist und vermutlich allen Regeln der Wahrscheinlichkeit nach auch für immer bleiben wirst, das ist halt keine Perspektive, auf der man dann realistisch ein Leben mit gesellschaftlicher Teilhabe und finanzieller Sicherheit führen kann, sondern du musst ja als Autorin immer dir diese Illusion bewahren, irgendwann kommt der Durchbruch und guck dir Ingrid Noll an, guck dir Helga Schubert an. Es kann auch noch mit 60, 70, 80 passieren, aber irgendwann, also verstehst du, du brauchst ja diesen Feenstaub und dieses magische Denken. Also sich jedes Mal wieder ranzusetzen und zu sagen, ja, jetzt schreibe ich wieder einen schönen Fülltitel. Ich würde sagen, ich kenne Leute und ich würde auch nicht ausschließen, dass ich nicht auch zu denen gehören könnte, die das hinkriegen, aber es ist halt keine realistische Perspektive. Darauf kannst du keinen Berufsstand, kein Selbstverständnis und auch keine finanzielle Sicherheit aufbauen.
Nee. Sag mal, du warst doch jetzt gerade auf der Leipziger Buchmesse. Das Buchmessen sind ja auch immer so ein Festival der Erwartungen und der Enttäuschung. Magst du ein bisschen davon erzählen oder lieber nicht? Oder wollen wir ein bisschen allgemeiner über Messen sprechen?
Ach, weiß ich gar nicht genau. Also ich bin, glaube ich, nicht, ich habe erstens nicht so richtig viel Messeerfahrung. Zweitens macht mir sehr viel, was es so an Begleitumständen beim Messen gibt und was vielen Menschen völlig nachvollziehbar besonders viel Freude macht. Das ist durch meine Persönlichkeitsstruktur für mich jetzt nicht so Hot Shit, also irgendwie die Partys darum hingehen, darum stehen, da versacken und so. das mache ich einfach jetzt im beruflichen Kontext nicht so gerne und bin auch nicht so mega wild darauf, dass sich immer so dieses Private und Berufliche, was bei unserem Beruf eh schon die ganze Zeit so und dann, also einerseits bin ich, glaube ich, auch jetzt nicht so der richtige Messeansprechpartner, andererseits passt es genau in das Thema, weil das schon so, ich finde es immer interessant, also ich weiß, dass bei meinen allerersten Buchmessen als Autor ich wirklich, als mein erstes Buch erschienen ist, der kleine Beziehungsberater im Rowohlt Wunderlich Verlag 2001, glaube ich, oder sogar 2000, weiß ich nicht mehr, dass ich dann da, das Buch ist aber irgendwie im Frühjahr erschienen und dann war ich im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse und aus irgendeinem Grund, und da merkt man halt, dass ich noch so voll aus dieser ganz naiven Position kam, es ist irgendwie, es hat eine Bedeutung, ein Buch geschrieben zu haben, die über das unmittelbar Geschäftliche und den Augenblick des Vertragsabschlusses hinausgeht. Ich habe halt irgendwie erwartet, dass mein Buch da am Stand ist und dass mich da jemand irgendwie erkennt.
Ja, ja.
Und ich meine, es ist der Rowohlt Verlag und es ist einer der größten, schon damals hat, glaube ich, Rowohlt war auf dem, also es ist einfach, es ist, verstehst du, und es war das Programm davor und da standen tatsächlich auch noch ein paar Frühjahrstitel und es war wirklich so, dass ich irgendwann, das ist jetzt wirklich kein Scheiß, es gab halt so ein wunderlich Regal und tatsächlich irgendwo in ungelogen in Knöchelhöhe stand dann auch mein Buch und dann, das war wirklich so ein Moment, wo ich auch gedacht habe, ja Till, was hast du erwartet? Und dann brach so Realismus und also da wäre es gut gewesen, vorher so ein bisschen Erwartungsmanagement zu haben. Und bei dieser Buchmesse habe ich erwartet und habe mich total drauf gefreut mit Isabella, mit Isabella Kaldart eine schöne Lesung, Diskussion zu haben. Meine Erwartung, dass da Menschen hinkommen, die ich entweder kenne oder nicht kenne, wurde in beiden Fällen total übererfüllt, weil ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe, weil ich weiß, dass gerade im Messekontext du nicht sagen kannst, ob 3 Leute oder 300 zu deiner Lesung kommen, das weiß man einfach nicht. Und ja, am nächsten Tag wurde meine Erwartung, in die Messehalle 5 gehen zu können und einem Panel von Maike Werkmeister beiwohnen zu können, die wurde enttäuscht, weil ich 20 Minuten irgendwie von Halle 3 zu Halle 5 gebraucht habe und dann feststeckte, weil Halle 2 geschlossen war und ich auch irgendwann dann so klaustrophobische Zustände entwickelt habe. Und ja, also ein buntes Potpourri erfüllter, übererfüllter und unerfüllter Erwartungen.
Ja gut, die Erwartungen sind natürlich inzwischen auch nicht mehr so groß,
wie jeder Tag.
Weil du und ich jetzt beide schon ein, zwei Mal auf einer Messe waren. Aber ich hatte bei meiner allerersten Buchmesse, hatte ich exakt dasselbe
das krass,
Gefühl,
oder?
Das du hattest. Das war mit großer Ärsche auf kleinen Stühlen, Fischer Verlag. Und ja. Ich meine, das Ding war, stand auf der Bestsellerliste und alles. Und ich bin da also so eingeritten und ich meine, ich habe jetzt nicht erwartet, dass sich quasi die Menge teilt und die Leute ein Spalier bilden und klatschen, wenn ich da irgendwie meinen Weg in Richtung Stand bahne. Aber irgendwie, du kommst da an den Stand und du denkst ja, du kommst so ein bisschen nach Hause, ist ja dein Verlag.
Genau.
Da kennt dich natürlich keine Sau, in meinem Fall schon deswegen nicht, weil es gibt ja nicht mal ein Autorenfoto von mir in dem
Richtig,
Buch, das ja unter Pseudonym geschrieben worden war. Und da stand auch mein Buch und dann habe ich da halt so ein Selfie gemacht und dann… Ja, und dann bin ich wieder weg. Und dann bin ich da so ein bisschen durch diese Messe heilen und dachte so, oh Gott, es gibt zu viele Bücher, es gibt zu viele Bücher.
Genau.
Halt, das ist einen auch manchmal, wenn man so zu Dussmann reingeht oder so überkommt, dieses Gefühl von, oh Gott, was soll ich hier, wer soll das alles lesen, was mache ich hier alles? Dann abends war ich auf einer Party, wo mich meine liebe Agentin noch immer so ganz brav irgendwelchen Leuten vorgestellt hat, hier, das ist Alena Schröder und alle so, aha, ja, interessant, nee, danke. Und irgendwie bin ich auch da weggefahren und dachte, wow, ich glaube, Autor, also es sei denn, es ist halt wirklich Salman Rushdie oder sowas, Autoren stören halt eigentlich in Wahrheit nur auf Messen. Und irgendwer hat mir das dann auch erklärt, ich weiß nicht, ob du es warst oder jemand anders, irgendwer hat mir gesagt,
ungern,
ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du das warst, aber irgendwer hat mir erklärt, Naja, du musst einfach sehen, so Messen sind auch nicht für AutorInnen gedacht. Die sind dafür gedacht, dass die Leute aus diesem Betrieb, und damit sind eben nicht die AutorInnen gemeint, sondern alle, die in den Verlagen arbeiten, da hingehen, einander treffen, Affären haben, Ex-Affären wiedersehen.
Oh mein
Gott. Bisschen lästern, bisschen feiern und gut ist. Und jeder, der dabei nicht auch noch, und Geschäfte machen, und jeder, der dabei nicht auch noch irgendeinen Autor betreuen muss oder eine Autorin, freut sich.
Ja, also ich hatte letztes Jahr in Frankfurt, und da wurden eigentlich, muss ich sagen,
eine Affäre. Nein. Jetzt kommst du raus.
Ich habe eine Ex-Affäre wieder getroffen, nämlich die Trümmer meiner Karriere. Ich hatte eine Affäre mit meinem Beruf. Was? Gar nicht. Ich habe irgendwie, es hat so die Wunden so ein bisschen geheilt, weil ich war nur auf der Rowold-Party, und es war einfach wahnsinnig wholesome, und da sind irgendwie Menschen am Werk, die offen und mit anderen Menschen irgendwie gut im Umgang sind, und es war irgendwie, hat mich das sehr, also das hat mir sehr gefallen, und ich habe aber auch gemerkt, dass es mir total hilft, wenn ich da hingehe und mich auf eine Sache fokussiere und
möglichst nicht in der Messehalle rumlaufen.
Ja, ganz ehrlich, also bei mir jetzt in Leipzig fingen auch die Probleme wirklich wieder an, als ich halt einfach die Messe an sich betreten wollte, und das ist einfach nicht möglich. Aber so eine Feier oder eine Lesung oder
das
so.
Das stimmt, ja. Letztes Jahr in Frankfurt hatte ich auch echt eine super gute Zeit. Das war schön.
Und wir hatten auch 2019, war das, glaube ich, oder nee, doch 2019, ja, hatten wir eine total schöne Frankfurter Buchmesse. Wir haben da irgendwie echt, wir haben Nele Polacek getroffen, und wir waren zusammen mit den Kolleginnen von Rowold Abendessen, und es war wie voll nice.
Das war super schön. Und ich hatte einen super Karaoke-Abend noch mit ein paar Leuten. Wir haben zusammen im Zwischengeschoss vom Frankfurter Hauptbahnhof bei Le Crobac.
Super.
Ein Baguette gegessen und ein Schokocroissant.
Das ist immer ein Highlight.
Ja, also es gibt um so Messen drum gibt es immer total schöne Sachen und schöne Begegnungen und auch schöne Feiern und sehr, sehr schöne Begegnungen auch mit VerlagsmitarbeiterInnen. Ich wollte es gar nicht jetzt so niedermachen, aber so dieses Gefühl von, man kommt da hin und irgendwer hat auf einen gewartet, das ist, glaube ich, so eine Erwartung, die man relativ schnell ablegt, wenn man, nachdem man zum ersten Mal auf irgendeiner Messe war, und beim zweiten Mal hat man die dann schon nicht mehr so. Ich frage mich ja immer, was die Leute erwarten, die als Publikum auf solche Buchmessen gehen und dann da durch diese Hallen laufen.
Also jetzt, was ich ja mal in Frankfurt wirklich ehrlich gesagt richtig schön finde und was auch in Leipzig so war, ist, dass es ja sich oft überlagert mit so Manga- und Anime-Cosplay-Conventions. Und mir gefällt wahnsinnig gut dieses Element, was die Leute dann, die sich an dem Cosplay-Zirkus beteiligen, dieses Sehen und Gesehen werden. Und das ist tatsächlich auch was mir dann auch als jemand, der versucht, von einer Halle in die andere zu kommen, noch Freude macht. Aber alles andere, nämlich einfach sich Bücher anzugucken, ist wirklich schwierig. Mir geht es ja bei Dussmann zum Beispiel ehrlich gesagt umgekehrt wie dir. Ich gehe da wirklich gerne hin, und gerade auch, wenn es gerade vielleicht nicht so gut läuft. Das ist so ein bisschen so wie früher, als ich wirklich, ich hatte so eine Phase in der Fahrschule, wo ich so gedacht habe, das schaffe ich nicht, das schaffe ich niemals. Das ist wirklich, Kupplung kommen lassen, gleichzeitig daraus gucken, aber auch immer mal wieder in Und dann bin ich zu den Teltower Damm runtergelaufen und habe gedacht, ja, guck dir das mal an. Sind wirklich jeder Vollidiot fährt mit seinem Auto durch die Gegend. 20.000 Leute allein auf dem Schulweg fahren im Auto an dir vorbei. Das wirst du ja wohl auch noch irgendwie hinkriegen. Und bei Dussmann geht es mir total ähnlich.
Ah, echt?
Ich denke, okay. Digga, Alter, guck dir's doch mal an, auch wenn du es vergessen hast, so schwer kann es nicht sein. Wirklich, hier, nimm irgendwas in die Hand. Jeder aus Funk und Fernsehen und jeder, der noch nicht in Funk und Fernsehen war, hat ein Buch geschrieben. Also wirst du das nächste auch wieder irgendwie zu Ende biegen. Das tröstet mich voll.
Okay, vielleicht muss ich mein Mindset da einfach auch ein bisschen anpassen und ja. Eigentlich ja, kein schlechter Gedanke. Wieso bist du so viel positiver und ich jetzt hier so eine...
Wir gehen mal zusammen zu Dussmann.
Genau, ja. Erst gucken wir zusammen den Barbie-Film und dann gehen wir zusammen zu Dussmann.
Oh, ich freue mich so auf den Barbie-Film.
Ja, ich freue mich auf den Barbie-Film.
Und ich freue mich auf die 100. Folge. Ich weiß nicht, ob wir ja. die, also wir werden die, ach ja, genau, und für Leute, die vielleicht, wacht nochmal kurz auf, unter den Hörenden, die selber irgendwie ein Venue haben oder so, realistischerweise reden wir über einen Zeitpunkt nach den Berliner Sommerferien, oder? Also, dass wir das jetzt vorher noch im Juni hinlöten, ist, das soll nämlich richtig nett werden und sorry, es soll vor allem für uns richtig nett werden.
Das, das als allererstes, ja. Das ist das Wichtigste. Kein Service-Podcast hier. Das ist ein Entlastungspodcast, der aber auch in allererster Linie uns entlasten soll.
Das ist richtig. Mhm. Oh, wie schön. Du, ganz ehrlich, ich bin jetzt gespannt, wie bei dir die Buchsaga weitergeht. Und ich schicke jetzt mein Manuskript auch ab. Super. Und ja. Ich habe mit dem nächsten Danowski angefangen und freue mich irgendwie total. Es macht mir super Spaß. Und das hatte ich gar nicht erwartet, ehrlich gesagt.
Dass es dir Spaß macht? Ach, Anfang ist doch immer toll.
Ja, aber
ich finde es einfach so krass, wie du schon wieder so in der Zeit, in der ich irgendwie ein Buch überarbeite, in der hast du schon wieder irgendwie zwei, eins angefangen, eins fertig gemacht.
Ja, es ist ganz, so fleißig, es ist ganz interessant. Das haben auch natürlich Menschen unter den Twitter-Post, wo ich dann gepostet habe, dass jetzt noch Hoffnung oder muss ich mir welche machen, dass das jetzt also im Rowohlt Verlagsprogramm angekündigt und so weiter ist. Es ist aber halt natürlich auch einfach die Wahrheit dieses Berufslebens, über die wir vorhin gesprochen haben. Also ich hab totales Glück, dass Menschen zwei Bücher im Jahr von mir nehmen, wobei das andere Buch jetzt auch erst 2024 halt offiziell erscheint. Aber die Tatsache ist, der Arbeitsalltag stellt sich natürlich einfach so dar. Ich habe gar keine andere Möglichkeit, als eins nach dem anderen zu machen. Und bei Danowski war es eher so, ja, Anfang, ich finde gar nicht, dass Anfang immer irgendwie so schön ist. Ich finde eigentlich am schönsten so das Mittelstück. Aber irgendwie, ich war mir jetzt gar nicht so sicher, wie das ist, nach 2,5 Jahren wieder so zu dieser Figur zurückzukehren. Mhm. Und aber es macht mir total, macht mir echt total Freude. Es ist echt wie in so eine alte Lieblingsjacke reinzuschlüpfen und so.
Ach, wie schön.
Hat auch schon wieder so einen Scheiß angerichtet. Das ist wirklich super, ey.
Ich habe nur die allerhöchsten Erwartungen und ich weiß, dass du sie erfüllen wirst. Das weiß ich jetzt schon.
Nichts weniger erwarte ich auch.
Von mir, was meine Erwartungen
von mir
betrifft.
Selbst, ja, die Erwartungen, deine Erwartungen zu über zu erfüllen, ja.
Sehr schön, so soll es bleiben.
Nächste Woche reden wir über das Thema Träume. Nö.
Haben wir doch schon mal, haben schon mal über Träume geredet. Fuck,
stimmt. Hier liegt gerade so ein Buch, Träume fischen. Wir reden jetzt gut über das Thema Fischen. Super.
Finde ich gut. Ist gekauft.
Ich freue mich. Alles Gute bis dahin.
Mach's gut. Tschüss. Tschüss.